Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimal ein Buch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen.
Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind Zweimal ein Buch und haben Lust auf Austausch mit euch.
So, liebe Freunde, herzlich willkommen mal wieder zur neuen Folge
von Zweimal ein Buch. Wir freuen uns. Es ist schönes Wetter. Wir haben uns zwei Strandkörbe zusammengeschoben heute. Wir haben ein schönes Bier auf dem Tisch. Ganz viele Schallplatten heute mal.
Willst du die alle hören heute hier?
Ja, die will ich dir gleich mal vorspielen. Wir hören uns gleich mal in Ruhe The Clash Album an. Ja,
rauf und runter.
Ja, habe ich die letzten Tage
gemacht. Und werden den Laden hier zerlegen.
Genau. Genau, einfach mal randalieren.
Ja, ich glaube, das wird eine sensationelle Folge.
Ja, guckt euch mal die Fotos an bei Facebook und bei Instagram, wie wir hier sitzen. Das ist total cool.
Wir haben uns das hier selber alles so zusammengebaut. Wir haben uns eine kleine Wagenburg aus Strandkörben. Ja. Jeder sitzt in einem Strandkorb.
Ein Bier vor sich. Ich meine, was gibt's Schöneres? Ja. Und wir reden über zwei Bücher.
Mit Blick aufs Wasser.
Ja.
So ist das, ihr Lieben.
Kommen wir zum, das sagen die Instagram immer, die Influencer. Na, ihr Lieben.
Ach so.
Nee, hallo, ihr Lieben. Das wollen wir nicht sagen. Oh, ja. Obwohl, Buchinfluencer finde ich eigentlich super.
Ja, wir sind Buchinfluencer.
Ja, wir sind natürlich Buchinfluencer. So, ihr Lieben, wir haben heute zwei ganz tolle Produkte mitgebracht. Einmal haben wir eine Biografie von The Clash. Das kennt ihr wahrscheinlich von den T-Shirts, die es bei H&M zu kaufen gibt. Nein. Ja, die Biografie von The Clash war mir ein Anliegen, kann ich schon mal sagen. Ich war früher, ich kenne mich aus in der Punk-Szene. Ich war da selbst mal unterwegs. Das war immer meine Lieblingsband.
Ja.
Und deswegen hat das auch nicht lange gehalten mit meinem Punk-Dasein, weil The Clash im Grunde musikalisch sich immer weiter vom Punk entfernt haben und das so erweitert haben und die richtigen Punks The Clash gar nicht so gut finden. Ja, das ist mein Tipp für heute und da habe ich viel drüber zu erzählen.
In diesen wenigen Sätzen steckte schon eine Menge drin.
Ja. Okay. Ja. Aber ich bin nach wie vor ein Fan von denen. Ich habe das auch wieder gemerkt, als ich das dann gehört habe.
Und deine Haarfarbe? Welche hattest du damals?
Oh Gott, das ist eine ganz schlimme Geschichte.
Echt?
Ich wollte sie so orange färben. Und weil ich dunkle Haare habe, sind die so grün geworden. Aber nicht cool grün, sondern so ein ganz schlimmes Grün.
Oh Gott.
Und dann habe ich die nochmal mit Wasserstoff gefärbt. Und dann waren die ganz blond und so einen Irokesenschnitt hatte ich. Und da kam ich von der Klassenreise und da hat mein Vater mich nicht erkannt. Der ist an mir vorbeigegangen.
Ich glaube, für den muss das echt ein Schock gewesen sein.
Für den war das ein Schock, ja. Ja. Ich habe dann aber gemerkt, dass Punks, ich habe ein Herz für Punks. Ich glaube, das bleibt auch so das Leben lang, aber ich bin da auch ausgestiegen aus der Szene, weil ich nicht gegen alles sein wollte.
Ja.
Ich bin auch für einige Dinge.
Jetzt kommen hier drei Enten, die sich zu uns gesellen. Das ist ja auch, eine sitzt direkt unterm Tisch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt laufen sie wieder weg.
Ja.
Nee, die hocken auch hier, so eine weiße
Die Fotos
Ente.
Kennt ihr ja schon, die haben wir ja schon mehrmals gepostet. Das ist immer sehr schön.
Aber heute sind sie wieder sehr aktiv. Also du warst tatsächlich ein Punk mit merkwürdig gefärbten Haaren, das wusste ich gar nicht.
Nee. Ich wusste aber auch nicht, dass du auf Heavy-Metal-Konzerten warst. Das war mir auch neu, obwohl wir uns wirklich schon lange kennen. Das hast du ja auch mal lange und
breit erzählt. Aber zu schulterlangen Haaren hat es damals nie gereicht.
Was hast du mit?
Ja, ich habe ein ganz tolles Buch dabei. Jonathan von Jonathan Coe. Mr. Wilder und ich heißt das. Also Mr. Wilder, es geht um den Wilder. Um
Billy Wilder.
Billy Wilder.
Ach, wie cool.
Den großen Regisseur der 50er, 60er Jahre. In den 70er Jahren hat es ein bisschen nachgelassen. Mhm. Und genau davon, also genau in dieses Jahr springt diese Geschichte quasi. Mhm. Das heißt, Mr. Wilder ist total out.
Ja.
Und ja, er ist.
War der mal out?
Ja, der war total out. In
den
70er Jahren.
Der ist der große Star. Der
ja, natürlich. Er war natürlich immer noch maximal akzeptiert. Mhm. Aber er hatte schon eine Menge Geld verbrannt und diverse Flops hingelegt. Und in den 70er Jahren, da kam ja auch eine neue Generation von Regisseuren und Filmemachern. Steven Spielberg fing da gerade an.
Ja. Ach, so früh schon, 70er schon.
Martin Scorsese, oder heißt das Scorsese? Wie sagt man das eigentlich? Ich höre mal beides.
Scorsese, lustig. Ja. Weil Martin Scorsese hat bei mir im Buch auch eine Rolle gespielt.
Ja.
Das ist ja interessant.
Ja. Also solche Leute fingen dann an, eben halt diesen Billy Wilder und die Filme, die er so gemacht hat, abzulösen. Ja. Und davon handelt auch dieses Buch. Das hat sich, ist echt ein tolles Buch. Ich habe wahnsinnig viel erfahren, war total überrascht von manchen Dingen, weil das ist alles komplett durchrecherchiert. Also bis auf die Hauptfigur hat das alles wirklich so stattgefunden. Die Hauptfigur ist eine Kunstfigur, an der wird das nur aufgehängt. Das war super toll zu lesen, super interessant, viel gelernt über Billy Wilder natürlich, aber auch was so damals so filmemäßig so angesagt war und was nicht.
Das war schon eine wichtige Frage. Darf ich dir schon eine wichtige Frage
dazu stellen? Ja.
Hast du auch Billy Wilder Filme in der Vorbereitung zu diesem Podcast gesehen?
Wollte ich eigentlich machen, aber ich habe dann gesagt, nee, das ufert jetzt aus. Also ich hatte natürlich den Billy Wilder Film mit Marilyn Monroe auf diesem Lüftungsschacht. Das ist natürlich eine Szene für die Ewigkeit.
Manche mögen es heiß, ist das manche?
Manche mögen es heiß. Ja. Das ist natürlich eine Szene für die Ewigkeit und so ein Bild zu erzeugen, das ist natürlich sensationell. Ja. Ne? Klar, dass einige Filme habe ich so dunkel in Erinnerung noch. Das verflixte siebte Jahr ist das. Mhm. Der Film mit Marilyn Monroe und den Lüftungsschacht.
Ach so, okay.
Ja. Und ich weiß selber von mir, dass ich irgendwann auch von diesen Jack Lemmon und Walter Matthau Film total durchgenervt war.
Ich gar nicht.
Ich wollte das nicht mehr sehen.
Ich habe die so geliebt. Ich weiß gar nicht, deswegen habe ich dich das gefragt. Weil es gibt ja auch Filme, wenn man die heute sieht, denkt man, oh Gott, und die fand ich früher super.
Ja.
Die sind ja so schlecht gealtert.
Ja.
Und ich glaube, dass diese Art so mit Männer- und Frauenrollen und die Art, wie so miteinander, das sind halt 50er, 60er Jahre.
Ja,
das war halt eine andere Nummer. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch lustig fände, aber Walter Matthau und Jack Lemmon habe ich geliebt. Grumpy Old Man finde ich so brillant. Ich weiß gar nicht, ob das von Billy Wilder ist, aber nein, die beiden fand ich immer super.
Ja, ja. Aber wie gesagt, also da ist viel in dem Buch drin, was ich gelernt
habe. Erzähl doch mal, worum geht's? Also Mr. Wilder ist
Billy Wilder. Soll ich anfangen?
Fang du doch mal. Wir sind ja schon so im Thema gerade.
Ja, okay. Ja, Mr. Wilder und ich. Also Mr. Wilder ist tatsächlich Billy Wilder. Kurz noch, wie ich zu dem Buch gekommen bin. Ne? Das war mal wieder ganz lustig. Ich war ja im Urlaub, war ich in Ravensburg, meiner zweiten Heimat. Mhm. Tolle Stadt, solltet ihr unbedingt mal hinfahren, solltet ihr euch anschauen. Und jedes Mal, wenn ich in Ravensburg bin, bin ich auch in den Buchladen. Und ich hatte immer im Kopf, was du erzählt hattest, ne? Die Tische da, die sind alle gekauft. Und um die habe ich einen Bogen gemacht und bin also die Regale so durchgegangen. Und dann hatte ich plötzlich dieses Buch in der Hand, dachte so, ne, auch so vom Cover dachte ich so, ja.
Das sieht gut aus, sieht nach einem schönen Sommerbuch
aus. Ja, genau, sieht nach einem schönen Sommerbuch aus. Und dann habe ich das genommen, habe es aufgeschlagen und da war ich gleich mitten in einer Szene, die ich total klasse fand und dachte noch so, ja, das Buch musst du wahrscheinlich lesen. Und habe es dann erstmal nicht gekauft, ich habe es dann später, als ich wieder in Hamburg war, habe ich es dann gekauft und habe es angefangen zu lesen und fand es sofort klasse.
Ja.
Und war schon ganz gespannt, wie ist es eigentlich jetzt zu der Szene gekommen, die ich da ganz am Anfang durch Zufall gleich gelesen. Weil das war so eine Filmszene. Also es ging um Dreharbeiten, das konnte man da gleich rauslesen. Und Billy Wilder ließ immer eine Szene wiederholen, weil die Hauptdarstellerin das Drehbuch, also der Satz, der im Drehbuch stand, den hat sie nicht hundertprozentig gesagt immer.
Mhm.
Und dann ist immer der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat, ist dann immer aufgestanden, ist zu Billy Wilder gegangen, hat ihm irgendwann ins Ohr geflüstert. Und dann wussten immer schon alle, Satz war nicht perfekt, nochmal. Hey, und ich habe das so gelesen. Und ich habe so gedacht, oh Gott, ey, das ist ja echt fürchterlich. Und es war auch sehr dialogstark und ich fand die Szene total klasse. Das ist natürlich echt auch Glück für den Autor, ne? Wenn so Leute wie ich nach einem Buch gucken, jeder schlägt ja wahrscheinlich irgendwo dann einfach mal auf.
Ja.
Ich weiß nicht, liest du immer grundsätzlich den Anfang oder mittendrin irgendwo?
Nee, ich lese den Anfang.
Ach so, echt?
Ja, und ich mag den Buchrücken manchmal nicht so gerne lesen, weil da so viel verraten
wird. Ja, da wird viel zu viel verraten. Ja.
Nee, ich lese die ersten Sätze. Das mache ich schon.
Okay, ich schlage immer irgendwo auf und lasse so Kollege
das
Zufall
finde ich viel
entscheiden.
Eigentlich. Ja,
das
ist gut. Ja.
Und die Szene fand ich total klasse. Ich erzähle gleich noch ein bisschen mehr zu der Szene.
Ja, vor allem musst du mal erzählen, wer der andere ist, wenn du sagst, Mr. Wilder und ich. Und
ja.
Das ist ja keine Biografie von Billy Wilder, oder?
Die gibt doch, es ja schon. Doch, also im Prinzip schon. Ich würde mal sagen, also jemand wie ich, der eigentlich relativ wenig über Billy Wilder weiß.
Wir sind amerikanisch.
Für den ist das Buch natürlich super, weil der Autor, der Jonathan Coe, hat sämtliche Biografien gelesen. Der ist auch zu sämtlichen Stationen gereist, hat auch mit Schauspielern von damals gesprochen, hat Volker Schlöndorff getroffen, der Billy Wilder sehr gut kannte.
Ja.
Und war auch in Amerika und hat sich da rumführen lassen und also hat wahnsinnig viel investiert, um eben halt wirklich, dass hier wirklich alles stimmt.
Karasek hat eine Billy Wilder Biografie.
Ja, Karasek hat eine Billy Wilder Biografie. Ja. Auch die hat der Autor gelesen.
Ja.
Und insofern kriegst du ja relativ gut komprimiert das Leben von Billy Wilder auch so miterzählt. Das ist wirklich klasse gemacht. Und er macht das so, er erfindet eine Figur, die gab es nicht. Das ist eine Griechin. Und diese Griechin heißt Kallista Frangopoulo. Und die ist 21 Jahre alt. Mhm. Und die reist mit ihrer Freundin durch Amerika. Und ich meine, dass der Vater von der Freundin, der hat irgendwie arrangiert, dass die beiden Billy Wilder treffen können. Ging auch so, ich glaube, er wollte ihnen helfen, von wegen Jobsuche irgendwie, irgend sowas. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Und sie treffen also tatsächlich Billy Wilder. Sie werden von ihm zum Essen eingeladen, mhm, in seinem Lieblingsrestaurant. Und da sitzt also Billy Wilder auch mit seiner Frau. Sein Drehbuchautor ist dabei und die Frau des Drehbuchautors. Also das ist der Typ, mit dem er viele Drehbücher geschrieben hat.
Ja.
Also die arbeiten eng zusammen seit 30 Jahren oder was weiß ich wie viel. Diese beiden Mädchen kommen also rein, blutjung, relativ abgeranzt gekleidet, weil sie überhaupt keine Ahnung haben, wer Billy Wilder ist. Muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe keine Ahnung über sein Leben und so, aber nicht zu wissen, wer das ist und so
ist
abgeranzt
komisch
in so einem Restaurant aufzuschlagen, finde ich schon ziemlich ignorant.
Ja.
Hat mich echt geärgert. Also, fand ich ein bisschen sehr übertrieben, diese Naivität.
Ja.
Und die beiden sind da also und essen mit Billy Wilder. Und für Billy Wilder ist das insofern natürlich spannend, weil er mit zwei sehr jungen Leuten am Tisch ist und er will unbedingt wissen, ja, was guckt ihr jungen Leute denn so?
Ja.
Weil er ist verzweifelt. Er ist wirklich verzweifelt eigentlich, weil er merkt, er ist out. Mhm. Er hat nicht mehr den Erfolg, er ist nicht mehr so angesagt und er will natürlich das Ruder irgendwie rumreißen.
Also darunter hat er gelitten auch.
Ja. Also das hat er nicht so offen gezeigt, aber das ist klar. Mhm. Und das ist also diese Szenerie und das ist jetzt ganz spannend, weil sie sind jetzt in diesem Restaurant und am Nebentisch sitzt Al Pacino.
Oh, cool. Das ist einer meiner ganz großen
Helden. Ja, ist auch einer meiner ganz...
Den liebe ich.
Ja, das ist einer meiner ganz großen Helden. Ich habe nur neulich etwas über ihn gelesen. Also der soll schon sehr extrem gewesen sein. Also im Privatleben auch.
Ach ja?
Ja. Also...
Über den weiß ich, das wäre eigentlich auch mal interessant. Müsste man eine Biografie mal lesen
von dem. Ja, er hat seine eigene Biografie gelesen, geschrieben. Ich habe die auch in großen Teilen gelesen.
So.
Aber ich sag mal so, unser ehemaliger Chefredakteur würde sagen, Künstlergewäsch.
Mhm. Also, das wäre mir egal.
Ja, aber das ist schon...
Da bin ich
schon,
anderer Meinung.
Ja,
ich lese gerne Künstlergewäsch.
Ja, aber das ist wirklich schon sehr... Ja. Also er ist natürlich ein ganz großer Künstler.
Absolut. Ja, aber ist er ja auch.
Ja, ist er auch, aber ich fand es ein bisschen anstrengend. Auf jeden Fall sitzt am Nebentisch Al Pacino mit seiner damaligen Freundin. Mhm. Und diese Freundin ist Marthe Keller. Und Marthe Keller ist die wohl größte Schauspielerin der Schweiz. Lebt heute noch. Das ist auch das, was ich gelernt habe. Ich dachte auch, Marthe Keller hast du ja noch nie gehört.
Nee,
ich
auch noch.
Und die war tatsächlich mit Al Pacino zusammen. 7 Jahre waren die ein Paar. Mhm. Und die entdecken sie jetzt.
Komisch, dass man die gar nicht kennt. Ne?
Ja. Und Billy Wilder erklärt jetzt also seiner Tischrunde da. Ihr Name ist Marthe Keller, eine Schweizerin. Er blickte erwartungsvoll in die Runde, als müsse diese Enthüllung alle in Staunen versetzen. Das ist doch verrückt, findet ihr nicht? Es gibt so gut wie keine Schweizer in Hollywood, geschweige denn schweizerische Schauspielerinnen. Schweizerische Schauspielerinnen sind überhaupt Mangelware. Mir fällt keine andere ein. Die Schweiz produziert sogar mehr Kuckucksuhren, als die Schauspieler hervorbringt. Dann wandte er sich unvermittelt an mich. Was ist denn mit den Fodi-Mädchen passiert? Hat ihr jemand erzählt, die Desserts seien hier nicht gut? Nein. Da bin ich aber froh. Sie sind nämlich sehr gut. Sehen wir zu, dass wir diese Speisekarten zurückbekommen. Also, was ist denn, ne? Also, er blickte auf mich. Also, das ist jetzt diese Griechin.
Diese Person, ja.
Genau.
Also, von einer Frau, aus Sicht einer Frau.
Aus Sicht einer Frau, einer jungen Frau erzählt, also von dieser Kalissa Frangopoulou, die neben Griechisch auch sehr gut Englisch spricht und auch noch andere Sprachen. Und sie arbeitet in Athen noch so als Nachhilfelehrerin. Sie hat also ihren Weg noch nicht so ganz gefunden. Sie spielt auch sehr gut Klavier. Mhm. Billy Wilder steht vor einer Produktion, die in Griechenland spielt. Und das ist die Produktion zu dem Film Fedora. Fedora wurde produziert 1978 und reihte sich in die Flops der Billy Wilder-Filme ein, die er davor produziert hat. Und er suchte jetzt, also er hat sie jetzt also engagiert, diese Kalista, weil sie spricht ja beides, Griechisch und Englisch, und sie soll erstmal einfach nur mitkommen und ihn da irgendwie und die Produktion da irgendwie unterstützen mit ihren Kenntnissen. Sie soll aber auch für ihn übersetzen, weil er wird vor Ort auch interviewt. Es war das erste Mal, dass ich mich als Dolmetscherin versuchte, und ich war fest entschlossen, diese Feuerprobe erfolgreich zu bestehen. Erste Frage, sagte der Journalist. In ihrem Film Lindbergh, Mein Flug über den Ozean, spielt James Stewart den legendären Flugpionier Charles Lindbergh, der ja bekanntermaßen mit den Nationalsozialisten sympathisierte. Oh. Wollten Sie damit ein Zeichen setzen und die faschistischen Tendenzen in Amerika einer radikalen Analyse unterziehen? Oh. Ich übersetzte so wortgetreu wie möglich. Mr. Wilder warf mir einen kurzen, fragenden Blick zu. Als wollte er sich vergewissern, dass die Frage tatsächlich so lautete, und sagte dann, eigentlich nicht. Wissen Sie, ich betrachte Lindbergh nicht so sehr als einen politischen Film. Mir ging es vor allem darum, seine Reise, den Flug über den Atlantik darzustellen. Mhm. Nachdem ich die Antwort ins Griechische übersetzt hatte, nickte der Journalist, schrieb ein paar Wörter auf seinen Notizblock. Lindbergh ist ja ein Archetyp des amerikanischen Mannes, dessen zur Schaustellung von Heldentum in Wirklichkeit nur dazu dient, seine tiefen psychosexuellen Unsicherheiten zu übertünchen. Würden Sie dem zustimmen? Wieder übersetzte ich so gut ich konnte. Dieses Mal war der Blick, mit dem Mr. Wilder mich bedachte, nicht so kurz und noch fragender. Nun, antwortete er und zog das Energische an seiner Zigarre. Ich würde sagen, Mr. Stewart muss eine erstaunliche schauspielerische Leistung hingelegt haben, wenn Sie das aus seiner Rolle herauslesen. Jedenfalls war das keine Regieanweisung. Ich übersetzte die Antwort und der Journalist machte sich ausführlich Notizen. Dann sagte er, die phallische Symbolik des Flugzeugs, das den Namen Spirit of St. Louis trägt, ist offensichtlich.
Oh Gott.
Tatsächlich ist Lindbergh in einem enormen Penis gefangen, in dem er unaufhaltsam auf ein Ziel zusteuert, das er nicht ändern kann.
Was ist denn das für ein kranker Scheiß?
Geht es Ihnen als Regisseur auch so, dass Sie sich in Ihrer Männlichkeit gefangen fühlen? Ich übersetze die Frage. Mr. Wilder lehnte sich zu mir herüber. Meint dieser Typ das ernst? Fragte er. Ich übersetze nur das, was er sagt, antwortete ich und zog entschuldigend die Schultern hoch. Er nahm ein paar Züge von seiner Zigarre, stieß eine gewaltige Rauchwolke aus und sagte dann, hören Sie, Sie haben mir jetzt drei Fragen gestellt. Nicht nur, dass ich Sie trotz der hervorragenden Übersetzung dieser jungen Dame hier nicht verstehe, Sie beziehen sich alle auf einen Film, den ich vor 20 Jahren gemacht habe, der kein Erfolg war, den ich nie hätte machen sollen, an dem ich nie einen Gedanken verschwende, über den ich überhaupt nicht reden möchte und zu dem mir ehrlich gesagt nur einfällt, dass ich am liebsten die Negative verbrennen würde, wenn ich Gelegenheit dazu hätte. Darf ich fragen, warum Sie von diesem einen Film so besessen sind? Nachdem diese Frage für ihn übersetzt worden war, antwortete der junge Journalist, es ist der einzige Ihrer Filme, den ich gesehen habe. Gut, sagte Mr. Wilder und reichte dem Journalisten die Hand. Wenn das so ist, ist das Interview hiermit beendet und keiner von uns muss noch mehr Zeit damit verschwenden. Der nächste bitte.
Das ist ja großartig. Aber weißt du was? Ich habe das ja nicht gelesen, ne?
Ja.
Aber was da ja so ein bisschen hintersteckt, und das finde ich eigentlich interessant auf einer anderen Ebene.
Ja.
Die Art Filme, die Billy Wilder gemacht hat,
ja,
sind ja genau, der hat einen Abenteuerfilm gemacht über den.
Ja.
Der hat sich eigentlich jetzt, heute würde man so eine Biografie mit den ganzen Facetten der Persönlichkeiten erzählen. Aber da war es bestimmt viel spannender. Der ist losgeflogen, ein mutiger Mann in einem Flugzeug, Leute haben ihm zugejubelt, ja, und er hat es gewagt und irgendwie geschafft. Und das ist die Geschichte.
Ja,
aber und so hat man in der Zeit halt die Filme erzählt.
Natürlich. Also ohne diese...
Das weiß der wahrscheinlich gar nicht. Das phallische Symbol. Oh
Gott. Ja, aber das finde ich auch so typisch. Ne? Es gibt ja, ja, wirklich Kritiker, mhm, die wollen zwanghaft irgendeine andere Ebene, irgendwie eine Deutungsebene ausmachen in, klar, einem Roman, ja, und kommen damit sowas. Ich glaube, das passiert ja heute als Autor auch noch.
Ja.
Vielleicht nicht, ja, ganz so extrem, aber du musst, glaube ich, Fragen beantworten und über irgendwelche Deutungen sprechen, wo du dich fragst, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Also ich hätte das Buch sofort gekauft,
ja,
wenn ich die Szene aufgeschlagen, ja, hätte. Dann hätte ich das gleich mitgenommen.
Das ist ja wirklich super.
Ja, also ich fand das wirklich sensationell. Naja, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu der Szene mit dieser tollen Schweizer Schauspielerin. Ich habe mir Bilder von ihr angeguckt. Das ist eine unfassbar hübsche Frau.
Ja.
Und die spielt auch in diesem Film eine gealterte Diva, die es irgendwie geschafft hat, sich ewig jung zu halten. Ich will jetzt nicht den ganzen Plot von diesem Film erzählen, es ist wirklich kompliziert und hanebüchend, mhm, wo ich mich echt frage. Also, nee, ich habe mich tatsächlich erst gefragt, wieso hat sich Billy Wilder auf diesen Stoff überhaupt eingelassen? Und ich glaube, das liegt daran, dass Billy Wilder auch mal so einen anstrengenden, schwierigen Film machen wollte. Er wollte sich der Zeit, glaube ich, anpassen. Mhm. Weil diese ganzen jungen Regisseure, die da aufkamen,
ja,
die haben ja wirklich keine leichten Themen behandelt in ihren Filmen. Mhm. Darüber macht sich Billy Wilder auch lustig. Das will ich jetzt aber nicht alles noch darlegen. Mhm. Aber das ist wirklich ein großes Thema auch in diesem Buch.
Ja.
Und wie Billy Wilder damit umgeht. Und ich glaube, deshalb hat er sich auf diesen Stoff eingelassen, um irgendwie diesen Trend jetzt hinterher zu jagen,
ja,
so, ne,
ja,
den er da ausgemacht hat.
Ich weiß ja nicht so viel über Billy Wilder. Ich habe viele Filme gesehen, natürlich auch durch meine Eltern und so, die dann die Marilyn Monroe-Filme geguckt haben, mhm, und Charlies Tante ist bestimmt auch von ihm und sowas.
Ja.
Und das waren ja immer so Komödien eigentlich.
Ja.
War Billy Wilder, also was lernt man über Billy Wilder, was das so für ein Typ war? Also dieses Interview ist klar, da würde jeder so reagieren. Aber ist das ein War das ein exzentrischer Hitchcock-Typ oder war der auch wirklich vielleicht eher lustiger oder war der ein strenger Regisseur?
Also, er war ein strenger Regisseur. Marty Keller hat keine guten Erinnerungen an diese Dreharbeiten. Aber wenn man sie heute noch drauf anspricht, das sagte mir ihre, ja, das sagte mir ihre Agentin. Ich hatte mit der nochmal telefoniert.
Was bitte, ehrlich jetzt?
Ja. Und die sagte, also wenn Sie Marty Keller darauf heute ansprechen, die wird Ihnen sagen...
Aber im Moment, das will ich nochmal von dir genau... Ich kenne dich ja, du bist ja wirklich für mich ein ganz großer Journalist, muss ich dir mal echt sagen.
Vielen Dank.
Aber du liest dieses Buch und rufst die Agentin von Marty Keller,
ja,
nicht Kelly, sondern Keller an.
Marty
Keller, Entschuldigung. Ja. Und sprichst mit ihr über diese Arbeit, um ihre Sicht zu sehen.
Ja. Ja, das hatte mich noch mal interessiert. Guck mal, jetzt kommt hier schon wieder so eine Ente an. Was liegt denn hier unter unserem Tisch, das hier?
Ja, kann sein, dass da was liegt. Das müssen Enten regelmäßig überprüfen. Ja, aber dann hast du die angerufen. Und die lebt ja auch noch und das ist wahrscheinlich ihre Agentin seit 60 Jahren oder so.
Genau, die kennen sich schon sehr, sehr lange und sie sagte sofort, dass Marty Keller sich daran natürlich sehr gut erinnert und das ist kein gutes Thema.
Aha.
Und ich dachte, Marty Keller würde heute, wenn man sie darauf heute anspricht, es gibt ja vieles, da lacht man irgendwann da mal drüber. Mhm. Ne? Und das ist bei Marty Keller nicht so. Mhm. Und jetzt kommt halt diese Szene, die ich da als erstes gelesen habe.
Ja.
Es lief nicht gut. Miss Keller sollte einen aufreizenden kleinen Tanz von Dr. Vando vollführen und dabei ein paar Textzeilen aus einem von Fedoras alten Filmen rezitieren. Darunter diesen Satz. Nun zier dich nicht, genier dich nicht, jenseits von Suez gibt es keine 10 Gebote. Aber sie bekam es einfach nicht hin. Bei den ersten Takes sagte sie, genier dich nicht, komm, zier dich nicht. Nachdem sie sich mehrmals versprochen hatte, lachte jemand von den Zuschauern. Also das wird draußen produziert und da die sind natürlich da sind natürlich ganz viele Schaulustige,
ja.
Weil der große Billy Wilder ist da, da ist ein amerikanischer alter Schlitten, ist da auch vorgefahren, das macht richtig was her. Und die gucken sich das also an. Dann nach ein paar weiteren Takes, in denen der Text zwar gesessen hatte, Mr. Wilder aber noch immer nicht mit ihrem Tanz zufrieden gewesen war, schien endlich alles gut zu gehen. Erleichterung machte sich breit und die Spannung, die in der Luft gelegen hatte, löste sich auf. Doch dann erhob sich Mr. Diamond, das ist der Texter, von seinem Stuhl, ging hinüber zu Mr. Wilder, flüsterte ihm etwas ins Ohr. Mr. Wilder nickte und sagte zu Miss Keller, tut mir leid, Marty, wir müssen das nochmal machen. Ich glaube auch, da kriegst du so einen Hals als Schauspieler, glaube ich.
Ja, glaube ich auch.
Wieso
was, vor allem wegen sowas.
Ja, wieso was habe ich falsch gemacht? Er erklärte ihr, dass sie den Text nicht so wiedergegeben hatte, wie er im Drehbuch stand. Anstatt zu sagen, jenseits von Suez gibt es keine 10 Gebote, hatte sie gesagt, jenseits von Suez gibt es die 10 Gebote nicht.
Was für eine Katastrophe. Also das kann ich mir auch gar nicht vorstellen beim Regisseur und Schauspieler, dass der normalerweise das so eng sehen würde.
Ja, ja.
Also weil die spielen ja auch und die müssen ja dann in der Rolle sein. Und naja, okay.
Das gibt es bei Dieter Wedel auch. Dieter Wedel rastet aus, das habe ich mehrfach gelesen und gehört auch von Schauspielern, die dabei waren, wenn du dich nicht an den Text hältst. Mhm. Wenn du nur ein Wort an dem Text veränderst, dann gnade dir Gott. Also Dieter Wedel war da schon krankhaft.
Ja, in vielerlei Hinsicht.
Ja, es war echt ein Despot. Also da,
ja, total.
Sie schaute sich an, als wollte sie sich vergewissern, dass er das ernst meinte, was er offenbar tat. Martin nickte ergeben, okay, und alle gingen erneut in Stellung und sie drehten die Szene nochmal und der Tanz lief gut. Vielleicht nicht ganz so gut wie beim allerersten Mal, aber als sie bei der bewussten Zeile angelangt war, sagte sie, jenseits von Suez gibt's keine 10 Gebote. Und wieder erhob sich Mr. Diamond aus seinem Stuhl, ging hinüber zu Mr. Wilder, flüsterte in sein Ohr und wieder musste Mr. Wilder die Schauspielerin beiseite nehmen, die zusehends verzweifelter wirkte. Tassos, der noch immer neben mir stand, stieß mich mit dem Ellbogen an und sagte leise, genau das meine ich. Wieso tut er das? Warum ist er so gemein zu ihr? Er ist nicht gemein, sagte ich mit gewichtiger Miene. Es kommt oft vor, dass man mehrere Takes von einer Szene machen muss. In den letzten Tagen war ich zu einer Expertin in Sachen Filme machen geworden. Schauen Sie mal, was die Deutsche für ein Gesicht macht, sagte er. Er meinte Frau Knef, die das Geschehen von dem Rollstuhl aus beobachtete, an den ihre Figur gefesselt war. Sie platzt gleich vor Wut. Wenn ich zu ihr rübergehe und mit ihr rede, übersetzen Sie dann für mich? Vergessen Sie es, zischte ich.
Ach, mit Hildegard
Knef. Hildegard Knef war auch dabei, ja. War auch bei den Dreharbeiten dabei. Also, das war die Szene, die ich gelesen hatte und dachte, oh Gott, was ist da denn los?
Ja,
was ist das denn bitte für ein Buch? Und deshalb habe ich das gelesen.
Ja.
Wenn man wissen möchte, wie Romane funktionieren oder was es braucht, damit es ein großer Roman wird, das ist für mich eigentlich ein Paradebeispiel. Weil du hast so viele Facetten da drin. Du hast diesen großen Billy Wilder, der seine besten Tage gesehen hat, der damit klarkommen muss, was ein Drama ist. Es geht natürlich um diese Produktion, es geht um die Stars, die da waren. Es ist Marthe Keller, diese große Schweizer Schauspielerin, die man da auch so ein bisschen kennenlernt. Al Pacino und so weiter. Und dann aber auch über Billy Wilders Leben, der ja, auch das werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen, der ja aus Deutschland, aus Europa geflohen war, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder nach Europa ging und teilweise auch an der Entnazifizierung mitgearbeitet hat.
Der war kein Amerikaner?
Nee, Österreicher.
Ach, okay.
Und also auch das spielt eine Rolle. Es spielt eine Rolle, die Entwicklung dieser Griechen, also die sich natürlich weiterentwickelt hat.
Die fiktive Person.
Ja, genau, diese fiktive Person, die von einer schon... Ja, sie hatte ja schon einen ernsten Job da, der auch immer größer wurde während dieser Dreharbeiten und die nachher Musikproduzentin geworden ist. Also wirklich so viele Themen in diesem Buch. Deshalb ist es so ein Paradebeispiel dafür, warum das einfach ein toller Roman ist. Ne? Weil du wirklich viele Themen hast, viele Dialoge. Und du hast eine sympathische Ich-Erzählerin, die sich entwickelt, mit der du auch so mitgehen kannst irgendwie. Also es hat echt super Laune gemacht.
Also was mir total gefällt, ne, an dem, was du da so erzählst, ist, also wenn ich höre, und das ist ja im Moment auch so ein Trend auf dem Buchmarkt, dass man Biografien erzählt von realen Personen.
Ja.
die aber nur eine Grundlage für einen Romanstoff sind. Und da lasse ich sofort die Finger von, weil ich das total schlimm finde.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Buch lese, ich glaube, es gab eins über Beethoven, dann möchte ich gerne wissen, neben dem, was man sowieso über den weiß, würde mich jetzt die Biografie interessieren.
Ja.
Und wenn die verfälscht ist, und ich weiß nicht mal, wo die verfälscht ist, dann nervt mich das total.
Ja, ja, ja.
Sowas will ich nicht lesen. Hier scheint es aber so zu sein, dass die Billy Wilder Biografie original ist und das Fiktive ja diese Griechin ist.
Genau.
Als Figur.
Richtig.
Die ihm Fragen gestellt hat oder die mit ihm zusammen unterwegs war.
Ja, und so. Genau, genau.
Das und ich ist glaube, das ist das, deswegen würde ich mich in dem Fall auf so eine Biografie, die in Romanform geschrieben ist, einlassen.
Ja, zumal wirklich, also alles, was immer, wenn es um Billy Wilder und diese Produktion geht und auch über Billy Wilders Leben, das ist wirklich absolut wasserdicht durchrecherchiert von ihm, ne?
Ja,
von dem Autor. Und das fand ich halt auch so großartig an diesem Buch. Ne? Ich überspringe mal zwei Szenen, die ich eigentlich auch noch erwähnen wollte. Der Film wurde dann nachher in den Bavaria Studios in München gedreht und dann gibt es so ein Essen ich glaube, es war der Bayerische Hof.
Ja.
Und das muss ich auch nochmal unbedingt vorlesen, weil jetzt geht es um Al Pacino.
Ja, das ist interessant.
Der da hingekommen ist, weil er eben halt seine Freundin besuchen wollte, die Marthe Keller. Und die ja, wie gesagt, 7 Jahre zusammen waren. Es geht jetzt darum, dass sie was zu essen bestellen. Und die sind also im Bayerischen Hof und da bestellt man natürlich alles Mögliche. Aber was macht Al Pacino? Mr. Pacino sagte, für mich einen Cheeseburger bitte. Schön blutig mit Pommes und Coleslaw als Beilage. Billy sah ihn über den Tisch hinweg an. Ein Cheeseburger, im Ernst? Was glauben Sie, was das hier ist, McDonald's? Nein, ich weiß, dass es nicht McDonald's ist, antwortete Mr. Pacino. Aber ich möchte eben einen Cheeseburger. Wo ist das Problem? Jedes Restaurant auf der Welt kann einen Cheeseburger machen, oder nicht? Gewiss, also das wird ja auch so leicht slangmäßig so geschrieben, so als würde Pacino wirklich so reden. Ne? Gewiss, aber das hier ist nicht irgendein Restaurant auf der Welt, wir sind hier im Bayerischen Hof. Der Küchenchef ist der Beste in ganz Deutschland und seine Spezialität ist die Schweinshaxe. Ah, gut zu wissen, aber meine Spezialität sind mal Cheeseburger. Und ich erwarte, dass er mir einen verdammt guten macht. Vielleicht möchten Sie auch noch einen Schokomilchshake dazu bestellen oder einen Erdbeersoda. Das passt vermutlich besser zu dem Burger als ein Lagenriesling. Billy, flehte Miss Keller, sei nicht gemein zu Al. Ich bin nicht gemein. Ich habe sogar Verständnis für die Situation, in der er sich befindet. Nach Deutschland zu kommen und dann auch noch zu deutschem Essen genötigt zu werden, das ist der schlimmste Albtraum eines jeden Amerikaners.
Das sagt er natürlich als Österreicher.
Ja. Ich habe kein Problem mit deutschem Essen, sagte Mr. Pacino. Ich esse nur lieber amerikanisches Essen, das aber zufällig nicht auf der Speisekarte steht. Richtig. Deswegen bestelle ich ja auch nichts von der Karte. Im Bistro haben sie das auch so gemacht. Ich erinnere mich daran. Genau. Ist also kein Problem, oder? Am Tisch war es merkwürdig still geworden. Der Kellner sagte als Erster etwas. Natürlich ist das kein Problem, Sir. Wir bringen Ihnen, was immer Sie wünschen. Wenn das so ist, sagte Billy, können Sie auch noch Ketchup und Mayo bringen und Mr. Pacinos Besteck mitnehmen, damit er mit den Händen essen kann. Und vielleicht noch die Uhren auf pazifische Sommerzeit umstellen, damit er das Gefühl hat, zu Hause in Los Angeles zu sein. Oh, Billy, sagte Miss Keller, lass es gut sein. Ignorieren einfach, sagte Mr. Holden. Er hängt mal wieder den miesen, gottverdammten Hurensohn raus, was zufällig seine Spezialität ist.
Und stimmt diese Szene?
Ja, die stimmt wohl.
Das ist nicht sympathisch.
Nee. Also, da sieht man auch, wie ironisch Billy Wilder und sarkastisch und zynisch er sein kann.
Ja. Ja.
Also, es ist schon...
Du hast ja gesagt, dass das quasi so diese Zeit ist, wo Billy Wilder eben nicht mehr angesagt ist, wo seine Stoffe nicht mehr so funktionieren.
Ja.
Und findet man raus, wie er damit umgeht? Also welche...
Ja, das wird über seinen Texter wird das erzählt.
Ja.
Der dann auch der Grieche, also unserer Hauptdarstellerin, dann das eben, die beiden lernen sich kennen, da passiert nichts zwischen den beiden. Also er macht sie zu seiner persönlichen Assistentin sogar im Laufe dieser, ich habe ja gesagt, ihr Job wird immer größer. Und die beiden unterhalten sich natürlich sehr viel. Was daran jetzt Fiktion ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber er sagt ihr gegenüber natürlich schon, ne, also wie Billy Wilder tickt und wie ihn das auch belastet. Und sie sprechen da ja auch ganz offen drüber. Ne? Also Billy Wilder sagt auch an einer Stelle, weißt du, Um es mal ganz klar zu sagen, der Film, also wir haben in Hollywood keine Geldgeber dafür gefunden. Die Geldgeber kommen aus Deutschland, deswegen drehen wir auch hier. Weil wir eben halt ziemlich viele Filme in letzter Zeit in den Sand gesetzt haben. Und das merkt man sich in Hollywood. Und das merken sich die Geldgeber. Und das ist halt, Filmbusiness ist einfach nichts. Es geht nur um Unterhaltung, mehr nicht. Und das ist darauf, worauf es ankommt. Du sollst deine Zuschauer nicht langweilen. Und das ist ihm halt wohl passiert, mehrere Male hintereinander. Und das ist, wie gesagt, das ist ein großes Thema in dem Buch hier. Und jetzt noch zum Schluss noch eine letzte Szene, würde ich mal sagen. Sonst wird's echt ein bisschen lang, fürchte ich, weil du hast ja auch so eine tolle Biografie mitgehört, hast auch schon alle vorgewarnt, also wie viel du da jetzt zu erzählen hast.
Ja.
Was ich tatsächlich nicht wusste, war, dass Billy Wilder tatsächlich, das hatte ich ja eben schon gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder zurückkam nach England und im Range eines Colonels für das Militär gearbeitet hat, eben halt auch helfen sollte oder den Engländern auch helfen sollte, das Filmbusiness wieder ins Rollen zu bringen. Mhm. Und eben auch ganz nebenbei noch mit der Entnazifizierung oder, nee, so nennt man das doch,
Entnazifizierung, doch,
ne? Ja. Befasst war. Und dann gibt es hier auch so eine herrliche Szene, die es auch so gab, die sich in Billy Wilders Büro abgespielt hat. Er berichtet jetzt von einer Begegnung mit Werner Krauss. Werner Krauss war, den Namen kannte ich gar nicht, einer der ganz Großen, muss man echt sagen. War einer der ganz großen deutschen Schauspieler.
Werner Krauss.
Also halt damals, ne? Zu Zeiten noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Also irgendwas zieht die Vögel hier an. Das ist jetzt hier
so ein kleiner, so ein Spatz.
Ist aber niedlich irgendwie. war wirklich einer der ganz großen. Also alle waren total geflasht von diesem Schauspieler. Mhm. Und Billy Wilder kannte ihn natürlich auch.
Ja.
Ich kenne
den nicht.
Und dieser Werner Krauss sitzt jetzt bei Billy Wilder im Büro.
Wahrscheinlich werden sich jetzt so ganz viele Leute, die so ein bisschen älter sind, so am Kopf greifen, wie der
kennt man Werner Krauss nicht.
Und dann hat er jetzt abgeschaltet schon.
Ja.
Das höre ich mir nicht länger an. Ja.
Diese Ignoranten, die wollen mir was hier über Literatur erzählen. Einer der ersten, die mir gegenüber saßen, war mein alter Freund Werner Krauss, der dank seiner schaurigen Darstellung, also jetzt wechseln wir kurz die Perspektive. Also meiner Sicht heißt Billy Wilder. Mhm. Also das erzählt jetzt Billy Wilder. Einer der ersten, die mir gegenüber saßen, war mein alter Freund Werner Krauss, der dank seiner schaurigen Darstellung von niederträchtigen Juden in den Propagandafilmen und Theaterinszenierungen der 40er Jahre ein behagliches Leben geführt hatte. Also der hatte sich von den Nazis einwickeln lassen. In Jud Süß zum Beispiel hat er eben halt Rollen übernommen.
Ach genau, das kenne ich.
Mhm. Krauss sitzt in Billys Büro und windet sich auf seinen Stuhl, während er sich zu rechtfertigen versucht. Billy hat ein Formular in zweifacher Ausführung vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Die Sache ist doch die, Billy. Natürlich ist im Laufe des Krieges alles außer Kontrolle geraten. Aber am Anfang hatte der Führer ein paar gute Ideen.
Oh, scheiße.
Ja, red ruhig weiter. Er hat die Deutschen verstanden und er hat verstanden, dass viele von ihnen berechtigte Bedenken hatten, was den Einfluss der Juden betraf. Natürlich entschuldigt das nicht. Ich glaube, wir brauchen diese Befragung nicht fortzusetzen, Krauss. Hier steht, dass du dich um eine Rolle bei den nächsten Oberammergauer Passionsspielen bewirbst. Du hast vor, den Jesus zu spielen. Ist das richtig? Du musst wissen, Billy Wilder war Jude auch. Ne? Mhm. Mhm. Krauss, jawohl. Also, von mir aus spricht nichts dagegen. Krauss ist sichtlich erleichtert und will sich schon bedanken. Unter einer Bedingung. Bei der Kreuzigung werden echte Nägel verwendet.
Ja, super.
Und jetzt scher dich raus aus meinem Büro. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, damit du nie wieder in Deutschland arbeiten wirst.
Ja.
Das ist Billy Wilder auch. Mhm. Der verzweifelt seine Mutter gesucht hat. Seine Mutter ist umgebracht worden von den Nazis und sein Stiefvater auch.
Und das wird auch alles erzählt.
Das wird alles erzählt. Billy Wilder erzählt in diesem Münchner Restaurant am Tisch, wie er unbedingt wissen wollte, was aus seiner Mutter geworden ist. Und da setzte auch schon einer an, der sagte, ja, also ganz so schlimm, was da jetzt überall erzählt wird, ist gar nicht gewesen und so weiter. Und da sagte Billy Wilder dann zu ihm, wissen Sie, wenn das alles nicht so passiert ist, wie Sie das sagen, was zum Teufel ist mit meiner Mutter passiert? Und dann noch kurz zu Steven Spielberg. In dem Buch steht tatsächlich, und das ist wohl auch tatsächlich so gewesen, Billy Wilder wollte eigentlich Schindlers Liste drehen und produzieren.
Steven Spielberg ist ja auch Jude.
Ja, und das ist dann aber an Steven Spielberg gegangen. Mhm. Und an einer Stelle erzählt Billy Wilder, wie er, also Billy Wilder übrigens hat wahnsinnig viele Originalaufnahmen aus den Konzentrationslagern sichten müssen. Wahnsinnig viel Material. Weil er einen Dokumentarfilm darüber drehen sollte oder produzieren sollte. Und er erzählte dann auch, selbst als ich bei Steven Spielberg die Szenen gesehen habe, ich habe nicht auf den Schauspieler geachtet, der davor war. Ich habe immer nur mir die Leichenberge dahinter angeguckt, weil ich dachte, ich würde sie da irgendwo dann mal finden. Also echt
Also es hat eine sehr dramatische, ernste Seite, das Buch offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist also Billy, hier wird also über die Griechen eben halt die Geschichte von Billy Wilder erzählt, nicht nur die Produktion von Fedora, diesen Film, der nicht funktioniert hat.
Von dem ich auch noch nie was gehört habe.
Ja, ich vorher auch nicht. Und es funktioniert so hundertprozentig. Also ich fand das Buch wirklich sensationell. Also ich könnte jetzt noch viel mehr erzählen. Hat wirklich.
Ja, klar.
Der Schluss ist auch klasse.
Den du jetzt natürlich nicht erzählen
kannst.
Sonst würde es keinen Sinn ergeben.
Ja, den ich natürlich nicht erzählen kann. Aber der Schluss hat dann wiederum mit unserer Hauptdarstellerin zu tun. Mhm. Wirklich toll gemacht. Also ich glaube, wenn man das im Kino sehen würde, da würde man eine Gänsehaut kriegen und die Frau, die neben dir sitzt, würde anfangen zu weinen, glaube ich, weil es einfach so schön gemacht ist. Es hat einfach auch ein schönes Ende, dieses Buch. Und also eine absolute, ich kann es wirklich nur absolut empfehlen, Mr. Wilder und ich, ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch geworden.
Ja.
Also ich habe das wahnsinnig gerne gelesen. Ganz tolles Buch.
Gut, jetzt wird's laut.
Gibt übrigens auch einen schönen Satz in dem Buch, den Billy Wilder da auch gesagt hat: Wenn man älter wird, werden die Hoffnungen kleiner und das Bedauern wird größer. Und es gibt noch so eine herrliche Geschichte, die stimmt auch. Die muss ich eben auch noch mal erzählen. Okay. Die muss ich auch noch, weil das ist eigentlich eine typische Billy Wilder-Geschichte und trifft auch so seinen Humor eigentlich so. Ne? Also es ist so, dass sie der letzte Drehtag steht bevor von diesem Fedora-Film und das ist in Frankreich. Mhm. Und sie steigen in ein Taxi, Billy Wilder und die Griechin ist auch dabei. Und der Taxifahrer sagt, ja, wir können noch schnell zum, was hat er jetzt, sein Bruder oder sein Cousin oder so fahren, der ist Landwirt und der macht hier den tollsten Brie in der Gegend. Mhm. Und Billy Wilder, ja, wir dürfen aber nicht zu spät kommen. Ne? Ich darf nicht zu spät kommen, ich bin nie zu spät gekommen. Und dann, ja, wir schaffen das. Und dann fahren sie auf dieses Gut von seinem Bruder oder, ja, Bruder, glaube ich. Und der serviert ihm da Brie und Wein und so weiter und sagt zu ihm immer so, ey, diese Szene in Ben Hur, diese Kampfszenen, die waren so super. Und Billy Wilder nimmt das so hin und dann wird das so erklärt, ja, das passiert ihm schon seit etlichen Jahren, dass er immer mit William Wilder verwechselt wird.
Ach, das ist der Regisseur.
Und genießt da den Rotwein und den Brie die ganze Zeit und fährt so leicht angetrunken, fahren sie dann da wieder weg und kommen auch ein Ticken zu spät. Also Billy Wilder, tatsächlich ist er deswegen zu spät gekommen. Ja. Das ist wirklich so. Und ich habe mich so kaputt gelacht. Und das, wenn Billy Wilder einem das erzählen würde, da würdest du sagen, ja, das ist so Billy Wilder irgendwie. Ja. Dass ihm das auch noch passiert. Und er das halt so auch so hinnimmt irgendwie und das gar nicht versucht, irgendwie gerade zu stellen natürlich. Ne?
Geil.
Einfach echt sensationell, echt. Oh. Ja, also, Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich.
Sehr schön.
Im Folio Verlag übrigens. Also im Folio Verlag.
Ja, kenne ich gar nicht.
Kannte ich auch nicht.
Nie was von gehört.
Sind in Wien und in Bozen, glaube ich, in Südtirol. Mhm.
Ja. Okay. Ja, mein Buch ist im Heine Hardcore Verlag erschienen. Mhm. Und ich glaube,
wo auch sonst.
Jeder,
im Hardcore Verlag.
Jeder, der diesen Podcast verfolgt, weiß, dass wir eine gewisse Affinität zu Büchern haben, die im Heine Hardcore Verlag erschienen sind. Und jetzt die Clash-Biografie.
Hammer.
400 Seiten.
Schon allein das Cover.
Das Cover ist super. In diesem rosa mit The Clash, da stehen die Namen da vorne drauf.
Das ist so wie so ein Brandzeichen, The Clash. So, ne?
Ja. Ja, wirklich. Und also ich habe das Buch, muss man sich vorstellen, ist wie ein gigantisches Fotobuch, wie ein Fotoalbum, das die gesamte Geschichte dieser Band erzählt. Mit Zeitschriftsausschnitten, Hier ist ein altes Comic gezeichnet worden. Es geht um, es sind alte Eintrittskarten. Es sind alles Singles, die die gemacht haben. Es gibt Filmszenen, die haben nämlich auch mit Martin Scorsese zusammengearbeitet. Ach. Die sollten an einer Ecke stehen und Bier trinken. Das haben sie gemacht und die fanden das total sinnlos. Und Martin Scorsese hat sein ganzes Leben lang versucht, eine Biografie über The Clash zu machen, weil der wohl auch ein Fan ist.
Ja.
Der hat ja sowieso so eine Musikaffinität. Ray Stones hat ja auch diesen Konzertfilm gemacht und so.
Ja.
Und das ist aber nie was geworden. Er hat die Gelder dafür nicht zusammengekriegt. Und als er dann endlich alles beisammen hatte, hat sich The Clash schon lange aufgelöst. Und dann ist es nie dazu gekommen. Also was man vielleicht mal vorab sagen soll. Dieses Buch ist für Clash-Fans ein absolutes Muss.
Klar.
Dieses Buch ist aber für Leute, die sich mit The Clash nie auseinandergesetzt haben und wirklich gar nichts über die wissen.
Auch vielleicht die Punk-Szene, gerade nochmal so,
ja, genau, groß war, ne? Genau. Oder vielleicht gerade mal Should I Stay or Should I Go aus der Levi's-Werbung kennen. Für die ist das Buch eigentlich nichts.
Was hat Levi's eigentlich dafür bezahlt?
Das ist ein bisschen das Problem an dem Buch. Man erfährt unfassbar viel über diese Band. Aber dadurch, dass alles aus ihrer Sicht erzählt ist, und das sind alles Interviews und Statements zusammengesammelt über das neunjährige Bestehen, die Band gab es ja nur 9 Jahre lang, nämlich von 1976 bis 1985.
Ja.
Also länger waren die nie zusammen und sind auch dann nie wieder aufgetreten und so. Und das war dann definitiv zu Ende. Aber trotzdem lernt man natürlich über die Geschichte der Band ganz viel. Und Joe Strummer, also der Sänger und vor allem Hauptsongschreiber, ist ein wahnsinnig interessanter Typ. Der ist ja gestorben, der hatte einen Herzfehler 2002 schon, die anderen leben noch.
Der hat einen Herzfehler?
Ja, der hat einen Herzfehler, den er nie bemerkt hat und dann gestorben ist. Das kann natürlich auch an dem extremen Drogenkonsum, die Band natürlich sich reingepfiffen haben über die Jahre liegen. Das ist nie ganz klar, aber ich weiß, dass er an einem Herzfehler gestorben ist und ich weiß auch noch, dass ich das total schlimm fand, traurig fand, weil ich The Clash wirklich geliebt habe und auch einiges wusste, aber natürlich, was in diesem Buch steht, es gibt auch gar keinen richtigen Autoren, es gibt nur Menschen, die das zusammengesammelt haben und das ist enorm, was die zusammengesammelt haben. Ich glaube, es gibt keinen Zeitungsartikel, der hier nicht erwähnt ist, es gibt keine einzige Eintrittskarte, es gibt Konzert, die nicht gezeigt wird, es gibt Konzertfotos. Das ist wirklich ein Sammelsurium von tollen Clash-Erinnerungen und auch aus dieser Zeit. Dadurch, und das ist so ziemlich das Letzte, was ich nicht ganz so gut finde und ergibt sich nur gerade, dass ich es mal zu Anfang sage, es gibt dadurch, dass es keinen Autoren gibt, keine Einordnung, so in dem Sinne.
Ja.
Also es gibt niemanden, der sagt, da in dem Jahr ist das und das passiert.
Ach so, ja.
Oder das war ein Anstoß, war die Bewegung so und so. Die haben das halt kommentiert. Die haben einfach nur erzählt, was sie zu erzählen haben. Und dann war der Schlagzeuger, ist zum Beispiel rausgeflogen irgendwann, der war sehr drogenabhängig, war nicht mehr in der Lage zu spielen, richtig. Und Joe Strummer hat dann auch irgendwann gesagt, pass auf, wenn du jetzt der Sänger wärst, wäre es kein Problem. Aber du bist das Rückgrat der Band, das muss schon einigermaßen stimmen, was du da spielst. Und das kriegst du halt nicht mehr hin. Und deswegen war es. Aber ich nehm euch mal zurück in die Reise in das Jahr 1976.
War bei Kiss auch so, ne? Peter Criss, der Drummer, schwerer Alkoholiker, den mussten sie irgendwann auch auswerfen.
Ja, nützt ja nichts.
Ace Frehley auch, den Gitarristen
Also ich nehme mich einmal zurück in das Jahr 1976, in das Gründungsjahr. Und die Band ist entstanden, die haben sich, erzähle ich gleich, wo sie sich kennengelernt haben, weil das eine schöne Geschichte ist. Aber das war ein Jahr, wo ich mal die Top 5 aus den deutschen Charts vorlesen
möchte. Damit man mal das weiß, kann nur böse sein jetzt.
Damit man einfach mal weiß,
Wenke Möhre.
In welcher Zeit sind wir hier. Also Platz 5 war Frank Farian mit Rocky. Platz 4 war Die kleine Kneipe von Peter Alexander. Platz 3 war Aber Fernando.
Ja.
Platz 2, also die meistverkauften Singles des Jahres.
Ja.
Pussycat mit Mississippi. Und Platz 1 Bonnie M. mit Daddy Cool. So, mein Freund. Und jetzt kommt The Clash. Und das ist natürlich ein Statement.
Ja.
Die waren Vorgruppe bei den Sex Pistols 1976
in Manchester. Das muss ein gnadenloses Konzert gewesen sein.
Ja, es war brutal. Die Leute haben sich geprügelt. Die Leute sind einfach komplett durchgegangen.
Ja, die sind ja auch wahnsinnig bespuckt worden, immer von der Bühne und so.
Ja,
ja, ja.
Ich habe, ja,
Das war auch Thema bei Joy Division, als wir die Biografie, da war das auch Thema. Weil
stimmt, das haben wir hier auch schon mal vorgestellt. Ja. Müsst ihr euch mal anhören. Eine meiner Lieblingsausgaben, wo wir sehr lange über Joy Division gesprochen haben. Ich hab die Sex Pistols übrigens noch live gesehen. Also,
echt jetzt?
Ja, die haben ja nochmal, weil sie Geld brauchten, sich nochmal zusammengetan. Ja. Da bin ich nach London geflogen, in den Marquee Club. Und da sind die aufgetreten. Und der Johnny Rotten, also der Sänger, ein kleiner, dicker Mann ohne Haare, mit seiner Lederjacke stolziert immer so am Bühnenrang längs und schrie immer so, you wanker, you sad, sad crowd. Also hat immer diese Leute beschimpft, weil natürlich Leute, die damals noch vor 30 Jahren in ihre schwarzen Lederjacken passten, mit dem Anarchie-Logo hinten drauf, dann natürlich nicht mehr reinpassen und die alle die alten Klamotten von damals es war wirklich eine Horrorshow. Also, das Konzert war so unterirdisch, das kannst du dir nicht vorstellen. Also The Clash und die Sex Pistols haben eine ganz große Gemeinsamkeit. Also die sind ganz viel zusammen aufgetreten.
Ja.
Der erste Schlagzeuger von The Clash ist dann bei den Sex Pistols eingestiegen. Und was einfach total deutlich wird in diesem Buch ist, eigentlich, was ist eigentlich Punk? Also was bedeutet eigentlich Punkrock? Wie musst du drauf sein, um sich dieser Szene anzuschließen?
Ja.
Und die waren Mitbegründer. Also The Clash und The Sex Pistols waren die ersten.
Die haben die Welt aus den Angeln gehoben.
Die haben die Welt aus den Angeln gehoben und haben wirklich was Neues gemacht.
Ja, ja.
Und das finde ich ja immer toll. Da bin ich ja sofort dabei. Und nur mal so eine Haltung von Joe Strummer. Am Anfang des Buchs wird nämlich jeder vorgestellt, alles nur in seinen eigenen Worten natürlich. Und was sie halt beeinflusst haben, wie sie sich kennengelernt haben. Und alle vier hatten schon so eine gewisse Anti-Haltung gegen alles.
Ja.
Und Joe Strummer sagt zum Beispiel, aufgrund meiner Jugendzeit war Autorität für mich etwas, dem man so weit als möglich aus dem Weg gehen sollte. Wenn man das System von innen angreifen und dann überschadet abhauen konnte, war ich voll dafür. Autoritäten zu hinterfragen stand ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Ich erkannte schon sehr früh, dass Autorität ein Kontrollsystem war, das nicht über irgendeine Form von höherer Weisheit verfügte. Deshalb hatte sie keine Bedeutung. Sie war nur dazu da, unterwandert zu werden. Und so sind sie halt alle drauf.
Ja, ne? Ja.
Und sie haben sich kennengelernt auf der Kunsthochschule.
Ja, das ist ja.
Ich weiß, was
das
du jetzt sagen
so oft, ne?
Ich weiß, was du jetzt erzählen willst. Ich kann mal sagen, wie Joe Strummer, der war auch auf einer Kunsthochschule und wie der das beschrieben hat.
Ja.
In diesen Zeiten gab es für Leute wie mich nur eine Antwort auf die Frage, was man nach der Schule tun würde. Man ging auf die Kunsthochschule. Die letzte Zuflucht für Taugenichts. Blöffer und Leute, die einfach keine Lust auf Arbeit haben. Ich bewarb mich bei der Central Art School in London und wurde überraschenderweise angenommen. Als ich dort auftauchte, merkte ich, dass die Dozenten alles Lustkreise waren. Sie hatten 29 Mädchen aufgenommen und 10 Jungs, um ihre Quote zu erfüllen. Offensichtlich hatten sie die 29 attraktivsten Bewerberinnen angenommen. Den Rest des Jahres verbrachten sie damit, sie anzubaggern. Und das war die Kunsthochschule. Und er beschreibt dann auch später, dass er da überhaupt nichts gelernt hat, weil die überhaupt keine Ahnung hatten und der nicht mal was zeichnen konnte. Und er war auch so derartig schlecht.
Da bin ich mal gespannt. Ich meine, das würde ja jetzt in die Zeit passen, dass sich jetzt Frauen melden, die sagen, ich war auf dieser Kunsthochschule und da sind sie alle missbraucht worden von diversen Lehrern oder so. Also ob es da inzwischen so eine Enthüllungsgeschichte zu gibt, weil
das wäre mal interessant.
Ich meine, das lässt ja jetzt wildeste Spekulationen zu, was da abging auf der Kunsthochschule.
Ja. Also er passte einfach, alle vier Bandmitglieder passten in kein System. Und sie hatten alle die gleiche Haltung. Und das fand ich eigentlich echt total interessant. Die haben in einem Londoner Stadtteil gewohnt, in Notting Hill waren sie viel.
In Notting Hill?
In Notting Hill, da waren ganz viele, in dieser Zeit müssen ganz viele Jamaikaner da gelebt haben und Schwarze. Es gab sehr viele Demos, wo die sich immer auf die Seite der Schwarzen, die immer nicht ernst genommen haben, gestellt haben. Und die haben halt auch immer die Konfrontation zur Polizei gesucht.
Ja.
Das war also alles ernsthaft. Wir zerstören dieses System und bauen uns ein neues System.
Ja, ja.
Und es gibt eine Szene, wo Joe Strummer erzählt, wie sie versucht haben, wie so Kids versucht haben, ein Auto anzuzünden. Und Joe Strummer denen das mal gezeigt hat, wie man das macht. Und erstmal, das sind totale, so eine Underground-Bewegung, natürlich.
Ja.
Und Dann haben aber die Sex Pistols ein Radiointerview gegeben, wo sie den Moderator und die Leute total beschimpft haben. Das war ja immer so das große Ding von den Sex Pistols eigentlich. Und dadurch war Punkrock plötzlich bekannt. Und die sagten dann halt, ja, jeder Truckerfahrer wusste plötzlich, was Punk ist,
ja.
Was The Clash sind.
Ja.
Und was vor allem die Sex Pistols, die waren ja noch ein bisschen berühmter, weil sie noch radikaler waren.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Die waren noch radikaler, ja, das glaube ich auch.
Und diese ganzen Straßenschlachten, das erzählen sie dann halt auch. Dann haben die in Hausbesitzer sind, hier läuft wieder diese Enten. Und sie haben auch selber nie gedacht, dass sie jemals erfolgreich werden, weil sie immer gesagt haben, es ist unmöglich, weil wir nie im Radio laufen.
Ja, klar.
Und diese ersten Titel, die liefen ja auch alle nicht im Radio.
Ja.
Später war es dann ja anders. So. Und das finde ich auch ganz gut, Joe Strummer. Also das ganze Buch ist halt immer, es steht hier der Name, also Joe Strummer oder der Topper Heiden, der Schlagzeuger, der auch eine ganz große Rolle gespielt hat, der dann halt später rausgeflogen ist. Oder Mick Jones natürlich, das ist der zweite wichtige bei The Clash.
Wie geht es denn dem Schlagzeuger heute eigentlich? Weiß man das?
Das weiß ich nicht. Der soll sich gefangen haben, der ist am Ende auch wieder eingestiegen.
Ach so, ja.
Bei der letzten Platte, da ist This is England drauf übrigens, das fand ich immer ganz toll.
Ja.
Das ist ja jetzt so ein Dortmund-Lied, ne? Die Dortmund-Fußballfans singen das halt ein bisschen umgetextet.
Ja.
Und du merkst einfach, sie mögen diese Platte nicht. Sie mögen ihre letzte Platte nicht, The Clash.
Ja.
Ich greife jetzt ein bisschen vorweg, weil sie da eigentlich schon auseinander waren und so fertig waren. Die waren 5 Jahre nonstop auf Tour und die haben das nicht wie Bands, das damals, weil sie das gar nicht wussten, dass man das so macht, dass man mal ein Jahr Pause macht. Die haben halt Album gemacht, sind auf Tour gegangen und waren 5 Jahre nonstop auf Tour.
Oh, Wahnsinn.
Und haben eine riesen Asien-Tour gemacht, haben ganz viele Amerika-Tourneen gemacht. Und die waren einfach kaputt. Die haben sich gegenseitig angekotzt, die haben kein Wort mehr miteinander geredet, die haben sich gestritten. Und dann hieß es halt auch bei eben diesem Combat Rock, das war ihr erfolgreichstes Album, da ist, glaube ich, auch Stay or Should I Go drauf.
Ja.
Da haben sie sich dann halt, Should I Stay or Rock the Casper, das war ihr größter Hit,
ja.
Ist damit drauf. Und da haben sie sich halt total gut verstanden. Was aber eigentlich auch nur bedeutet, dass sie sich nicht permanent vermöbelt haben. Die haben sich halt auch ständig verprügelt und auch den Produzenten ständig verprügelt. Der war aber auch ein totaler Arsch, der dieses Album da produziert hat. Und Joe Strummer sagt an einer Stelle so, der Tag, an dem ich The Clash beitrat, warf mich ziemlich an den Anfang zurück, ins Jahr Null. Zum Punk gehörte all das hinter sich zu lassen, was man vorher wusste. Wir bestanden beinahe stalinistisch darauf, dass man alle seine Freunde und alle Vertraute hinter sich lassen musste. Auch die Art, wie du vorher Musik gemacht hattest, es war ein fanatisches Bemühen darum, etwas Neues zu schaffen, was wirklich sehr schwierig war. Eine rigorose Sache. Wir waren ehrlich gesagt verrückt, komplett und absolut wahnsinnig. Das sagt er dann halt so im Nachhinein. Und es gab dann 1976 einen sehr, sehr legendären Auftritt, womit sie eigentlich dann auch so ein bisschen politisch geworden sind.
Ja.
Und wie das entstanden ist, dass die so politisch geworden sind, das muss ich einmal kurz vorlesen, weil das so, weil das ein Zufall war.
Okay,
Erzählt auch wieder Joe Strummer, also überhaupt das, was Joe Strummer erzählt, der jetzt verstorben ist. Das Buch ist übrigens vor 10 Jahren schon erschienen, ist aber jetzt erst übersetzt worden ins Deutsche.
Okay, ja, interessant.
Gab es mal so für Fans, es gab ein paar Ausgaben, wohl auch auf Deutsch, die sind dann total hoch gehandelt worden und jetzt hat Heine Hardcore sich halt entschieden, das Buch nochmal neu.
Ja, cool, so. Cool, ja.
Seit Mitte der 60er hatte ich möglichst immer ein Transistorradio bei mir, damit ich in den Schulpausen Piratensender hören konnte. Im 100 Club spielten wir vor den Pistols und beschlossen, dass wir Punks waren und deshalb nicht mit dem Publikum reden, sondern einfach einen Song nach dem anderen spielen würden. Das war toll, solange wir keine Pause machen mussten. Aber Keith Levin riss eine Saite. Es war schrecklich. Wir waren mit 300 oder 400 besoffenen Verrückten mit Schaum vor dem Mund in einem Club und ich konnte sie schließlich nicht einfach nur anglotzen. Das wäre lächerlich gewesen. Also holte ich mein Transistorradio von dem Klavier, auf das ich es geworfen hatte, schaltete es an und hielt es ans Mikrofon. Zufällig lief gerade eine sehr ernste Diskussion über die IRA und die Bombenattentate in London. Dave Goodman, der Mischer der Pistols, schaltete schnell und legte ein hippes Dub-Echo auf das Mikro. Also sagt dir der Sprecher, bam, 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 Piccadilly, Piccadilly, Piccadilly. Das überbrückte die Pause so gut, dass es zu einer Legende wurde. Dabei hatten wir nur Glück gehabt. Nach diesem Konzert änderten wir jedoch unsere Einstellung und begannen mit dem Publikum zu reden. Eine total gute Geschichte.
Ja. Aber das sieht man ja häufig auch bei anderen Bands, ne, dass die so gut wie gar nicht irgendwie mal reden oder ein bisschen was zum nächsten Track so erzählen oder so.
Nee, ne? Genau. Also das gehörte halt so
das ist
bei,
halt
bei
so.
Denen dazu. Ja. Und wenn man da so durch, also es lohnt sich auch einfach, dieses Buch so durchzublättern, diese ganzen Bilder hier. Also
ja.
Und auch die Klamotten. Und weißt du, man denkt ja auch immer, Punks ist das so alles so scheißegal, ne? Wie die aussehen. Und du merkst, aber die haben sich total Gedanken gemacht, weil The Clash eigentlich eher bunt waren. Die haben dann so ihre Hemden zerschnitten und haben sich dann überlegt, was ziehe ich für ein Hemd an und so. Was so gar nicht so Punk ist für mich irgendwie.
Ja.
Also diese ganze Modegeschichte spielte auch die Sicherheitsnadeln und all das, was so
in den
70er, 80er Jahren. Guck mal, cooles Foto hier von 77 von den
drei. Aber weiße Socken.
Aber weiße Socken, genau. Und schwarze Schuhe und Krawatte auch teilweise und so.
Ja, ja.
Und sie sind dann ja, und das ist ja so das Interessante, finde ich, an der Band, deswegen mochte ich die auch immer so gern, die haben sich ja so weiterentwickelt. Das erste war wirklich rein dieses Punkrock, wo auch mal falsche Töne bei waren, und weil sie auch gar keine Instrumente konnten. Die haben die Instrumente gelernt, als es die Band schon gab, ne? Also viele von denen.
Aber wie kann man denn so auftreten?
Ja,
so kann man doch einen Auftritt nicht überlegen. Wie soll das denn gehen?
Haben sie ja auch oft nicht. Und die wurden ja dann wirklich immer besser. Und die wurden musikalisch richtig, richtig gut. Wenn man die letzten Platten von denen hört, das ist echt gut. Das sind nicht nur gute Melodien, sondern das ist auch geil gespielt. Und diese ganze Ska und dieser Specials und Madness-Style, was die dann später übernommen haben, das war ja alles da schon drin.
Ach so,
also diese Reggae-Elemente waren bei The Clash immer drin, weil die diese Jamaika-Connection hatten. Genau. Ja. Und dann gab es halt auch einmal, dann wollten sie unbedingt nach Jamaika und haben da ein Album produziert. Und da war das Problem, dass Joe... Also
die Stones waren da auch oft.
Ja
Keith haben Richards auch,
genau.
Ist wahnsinnig gerne mal nach Jamaika. Irgendwie.
Genau. Und die haben genau in dem Studio aufgenommen auch, wo die gerade raus waren, die Stones.
Ja.
Und The Clash, die haben da halt überhaupt keine Rolle gespielt. Die waren denen völlig egal. Und da ging es einfach um Cash. Und The Clash haben... das fand ich auch total sympathisch, das ist auch so punkmäßig. Die haben ja immer Doppel- und Dreifachalben gemacht und haben die aber verkauft für den Preis von einer EP,
ja,
weil sie nie teuer sein wollten. Und auch diese ganzen Eintrittskarten, die haben dann so 4 Pfund gekostet. Oder so. weil sie nie wollten, dass sie Stars sind und alle anderen nicht. Die wollten immer ein Teil von denen sein. Und dann haben die, das wollte Sony Music nicht, die haben ja bei Sony unterschrieben, bei so einem Major.
Das passt ja.
Passt total. Und dann haben sie halt gesagt, gut, wir verzichten so lange auf unsere Tantien, bis wir das ganze Geld wieder drin haben. Und dadurch gibt es Alben, da haben die überhaupt nichts dran verdient, weil die erstmal 100.000 Platten verkaufen mussten. Und nach 7 Jahren war dann das Geld drin und da haben sie ein bisschen Geld gekriegt, weil sie eben nicht wollten, dass ihre Platten zu teuer sind. Und die haben sich dann halt irre gefreut auf diese Jamaika-Zeit.
Ja.
Und da da heißt es hier an einer Stelle, nach dem Konzert in Coventry und einer kurzen Erholungsphase für Joe, der behauptete, ein Typ, der ihm auf der Bühne in den Mund gespuckt hatte, habe ihn mit Hepatitis angesteckt, flogen er und Mick nach Jamaika und begann mit der Arbeit am zweiten Clash-Album. Also das zweite Clash-Album haben die schon auf Jamaika produziert.
Boah, ist das krank. Es ist echt krank. Und sehr radikal.
Ja. Also. Ja, total. Total. Und sie haben halt auch immer, sie hatten ständig Konflikte auch mit der Polizei. Wenn die dann in Australien eingereist sind, dann standen da halt die ganzen Zöllner und haben auf sie gewartet. Die wurden halt doppelt gefilzt, weil man die natürlich auch inzwischen dann kannte.
Aber wie kam es denn eigentlich dazu, also dass die immer so im Doppelpack mit Sex Pistols so...
Die waren befreundet.
Die waren befreundet.
Am Anfang waren die eng befreundet. Die haben auch immer, also die hingen auch immer mit denen zusammen ab. Das war halt, das waren diese Anfänge der Punk-Szene halt damals in ja. England. Ich kenne mich auch mit amerikanischem Punk überhaupt nicht aus. Ich kenne immer nur die britische Seite. Ich weiß, dass die Ramones ja mindestens genauso groß und genauso
wichtig
waren.
Ja, hey ho, let's go.
Ja, bist du eher, kannst du was damit
machen? Nee, ich kenne Ramones nur durch Stephen King. weil Stephen King so. Großer Ramones-Fan ist und das immer wieder in seinen Büchern so durchblicken lässt. Hey ho, let's go. So habe ich vor einiger Zeit mal gehört, den Track zum ersten Mal. Dead Kennedys, waren die auch aus Amerika oder waren das Briten? Dead Kennedys.
Die waren auch Amerikaner.
Ja.
Die waren, ja, genau. Ich habe hier noch mal was rausgesucht, was ich auch. Es gab einen Manager, der die lange betreut hat. Und dieser Manager war halt war so ein Typ, der viel so für sich ausgemacht hat und denen immer zuletzt erst gesagt haben, was er gerade für die klar gemacht hat. Ja, so geheime Krämerei. Genau, aber er hat viele Sachen dann auch wahrscheinlich auch aus so einem.
Ja, redet nicht gerne über ungelegte Eier wahrscheinlich.
Genau,
ja.
Genau. Das war für The Clash nix. Und dann haben sie den rausgeschmissen und dann sind die zu so einem total langweiligen, wie sie sagen, zum Teil so einer Managementfirma, die hießen Black Hill gegangen. Und
BlackRock.
Black Hill. Und das, dann haben sie, sind da auch wieder ausgestiegen,
ja.
Und haben ihren Manager zurückgeholt, weil das mit Black Hill einfach überhaupt nicht, das war überhaupt nichts für die. Das war eine Firma. Es gibt hier von Paul auch wieder so einen kurzen Satz dazu. Black Hill war eine wirklich langweilige Managementfirma, deren Angestellte ständig bekifft waren und Bandtreffen einberufen wollten. Ich sagte, ich würde nur hingehen, wenn sie mir ein Hasenkostüm besorgten. Eines Tages wollten sie sich wirklich mit uns treffen und auf mich wartete ein schlaffes Hasenkostüm. Ich sagte, okay, ihr Witzbolde, ihr werdet euch wundern. Ich zog das Ding an und kam zu dem Treffen, aber dort fing ich an, Leute zu schlagen und zu treten, zu fluchen und das Treffen nach allen Regeln der Kunst zu sprengen. Mick und Joe lachten sich tot. Man kann sich also vorstellen, wie die drauf waren.
Also ich gehe mal davon aus, Millionäre sind das nicht geworden.
Nee. Ich glaube, im Nachhinein haben sie dann schon ihr Geld gemacht. Aber die haben das auch nie, also die sind nie in irgendwelchen Privatflugzeugen durch die Gegend geflogen und so. Und die hatten halt ihr Album Combat Rock, das ist wirklich durch die Decke gegangen. Die sind auch immer in die Charts gegangen in England. Also die waren schon erfolgreich. Und dann wurde ja, dann kam ja London Calling raus.
Ja.
Also dieses berühmte Cover, ne? Ich hab die ja alle mitgebracht.
Ja.
Das habe ich allerdings nur als CD. Ich hatte das mal auf Vinyl, auf irgendeiner Party oder so verloren. Wie das
oh
so
nein, ärgerlich.
Ja, ganz ärgerlich.
Ja.
Und deswegen habe ich das irgendwann als New Edition, als 25-jährige Jubiläums-Edition nochmal auf CD nachgekauft, auch mit so einer DVD, mit so Konzertauftritten von damals. So. Das kann ich nur empfehlen. Und da waren sie da schon keine Punks mehr. Also sie gehörten zwar immer noch durch ihre ganze Einstellung und durch ihre Art der Punk-Szene an, aber musikalisch war das ja was ganz Neues, was sie da gemacht haben. Und 1999, also sehr, sehr viel später, ist das zu dem besten Album aller Zeiten vom Rolling Stone in Amerika gewählt.
Oh, krass.
Finde ich auch echt interessant.
Aber das haben sie sich wahrscheinlich auch durch ihre zahllosen Tourneen in Amerika irgendwie erarbeitet.
Genau,
ne? Dass,
genau.
Dass sie da so für den Rolling Stone auch so sichtbar waren und London Calling dann zu diesem besten Album
erwartet hat. Ja, ja. Und hier zu diesem Cover, das wird auch noch erzählt, im Hintergrund, da sehen die meisten gar nicht, läuft so ein Roadie, so ein Bühnenarbeiter und bringt sich in Deckung, weil der da diese Gitarre, diesen Bass zerschlägt. Das haben die oft gemacht. Und dann gibt es halt auch, und das ist auch interessant an diesem Buch, es gibt manchmal so zu einigen Songs kurze Erklärungen zu den berühmtesten, durch diese Levi's-Werbung natürlich Should I Stay or Should I Go. Und da steht dann einfach nur, es ging um eine bestimmte Person und das Stück deutete auch nicht meinen Ausstieg bei The Clash an, sagt wieder Joe. Es war ein guter alter Rock'n'Roll-Song, unser Versuch, einen Klassiker zu schreiben. Wenn wir einfach nur so jammten, dann am liebsten solche Stücke. Das ist dann so alles, was dazu steht. Und das ist auch manchmal...
und es ist ein Klassiker geworden, ne? Das finde ich unglaublich.
Ja,
ne?
Also, dass sie das
die
sagen.
Die setzen sich hin und sagen, wir versuchen jetzt mal einen Klassiker zu produzieren und dann wird es auch noch einer.
Ja, ja, ja. Und danach kam dann halt dieses, dass ihr aus ihrer Sicht eigentlich letzte Album, was sie gemacht haben, und da saßen die halt Tag und Nacht im Studio und haben dann nur gejammt. Die hat man hinterher rausgeschmissen aus dem Studio, weil sie irgendwann mal fertig sein sollten. Und das war eigentlich gar kein Punk mehr. Und dann gab es auch viel so Dub-Platten, von denen die sind gemixt worden von irgendwelchen DJs.
Ja.
Und was ich auch echt toll finde an dem Buch, sind diese ganzen, die haben alle Tourpläne da drin und dann so die Setlisten veröffentlicht.
Ja.
Unter anderem waren die auch in der Markthalle. Guck mal, hier steht zum Beispiel, ne? Die Impossible Mission Tour. Eine Amerika-Tour hieß übrigens die Pearl Harbor Tour. Und dann steht halt hier, ne, die Setlist, also was sie alles gespielt haben, und die einzelnen Orte. Und da gibt es halt auch einmal, da haben sie in Hamburg in der Markthalle gespielt. Und da gab es aber eine Massenschlägerei und alles wurde kaputtgeschlagen. Das war ein sehr legendäres Konzert in Hamburg, in der Markthalle. Und dann ein paar Jahre später haben sie ja wieder gespielt und da wurde dann nichts mehr drüber vermerkt. Hier, Markthalle, 20. Mai.
12.05. Steht da auch nochmal, Hamburg
Markthalle. Genau, Markthalle. Hier ist noch das Originalposter von damals aus Hamburg, vom 12. Mai 1980. Und da steht dann, wenn du dann die Tourdaten anguckst, Markthalle Hamburg, das Konzert endete in einer Saalschlacht. Joe wurde verhaftet, weil er jemanden mit seiner Gitarre geschlagen hatte.
Ach du Scheiße. Ja.
Es ging bei denen wirklich ab. Und dann das letzte Album, wo sie sich... Und die sagen halt auch, hätten wir mal eine Pause eingelegt, hätten wir einmal uns zurückgelehnt und gesagt, dann kommt Jungs, lass uns mal ein Jahr Pause machen, hätte es die viel, viel länger gegeben. Nur die waren einfach kaputt. Und du siehst, und dann haben sie ihr letztes Album gemacht, den Produzenten freie Hand gelassen. Und dann hattest du in einem Buch von 404 Seiten, gibt es eine einzige Seite über das letzte Album, wo This Is England halt drauf ist. Cut the Crap. Über alle haben sie so viel erzählt und so viele Geschichten zu den einzelnen Songs erzählt. Und dann gibt es nur noch eine Seite für ein ganzes Album. Die waren einfach durch und kaputt und wollten nicht mehr. Ja.
Unglaublich. Aber 5 Jahre am Stück, das macht dich auch fertig.
Das macht dich fertig. Nur auf der Bühne oder im Studio. Ja. Keine einzige Pause. Ja.
Das kann ja schon eine Welttournee. Ich habe mal eine sehr geniale Depeche Mode-Biografie gelesen. Da war das ja genauso. Depeche Mode waren ja bekannt dafür, dass das war eine Partyband, wenn die unterwegs waren.
Ja.
Und die hatten sich da so einen Ruf erarbeitet und Leute, die da mitfahren konnten, freuten sich schon. Ah ja, hier mit Depeche Mode, das wird Hammer. Und dann gab es ja diese eine Tour, wo sie wirklich alle mehr oder weniger dran kaputt gegangen sind, weil sie einfach auch viel zu lang war.
Ja.
Viel zu lang,
das
muss mörderisch gewesen sein.
Ja.
Und das ist einfach nicht gut.
Ja. Ja. Ja.
Auch so was wir bis jetzt auch so über Bands erfahren haben. Ich meine, wenn die jetzt ganz am Anfang, ne, dann hängen sie immer zusammen in so einem VW-Bus oder im normalen Auto rum und fahren damit durch die Gegend auf engstem Raum und halt das mal durch über Wochen.
Ja, ja. Also, Fazit. Ich finde es ein ganz
geniales Gebiss oder was?
Ja, das Farmer sah wirklich mal hart aus.
Jetzt kommen unsere Enten ja wieder an.
Also für Fans ist das, guck dir diese Fotos an, also wie die, was da abging auf der Bühne, wie die Leute ausgeflippt sind und so. Es ist ein ganz tolles Zeitdokument, finde ich. Ich finde es interessant, ein Buch zu machen, wo ausschließlich die Band. Diese Ente hier unter dem Tisch, die sind wirklich 10 cm von uns entfernt. Die sind völlig schmerzfrei. Den tut halt keiner was. Die laufen hier durch den Biergarten und haben es nett.
Ja. Ja, aber letztlich, Punk hat sich ja wirklich nur, also bis 1980 oder so, wirklich ernsthaft gehalten.
Ja.
Ne?
Ja.
Also so lange. Würde
ich auch sagen. Naja, dann kamen ja irgendwann die Toten Hosen.
Ja.
Also dann gab es auch die, es gab ja viele deutsche Punkbands auch, Goldenen Zitronen oder Slime. Genau, Slime. Also,
nee, es wir wollen keine
schon noch tolle.
Bullenschweine.
Genau. Oh, die Bullen, platt wie Stullen. Und so. Ja, ich war mal in der Szene, hatte ich ja vorhin schon erzählt, so ein bisschen zu Hause. Ich konnte damit irgendwie was anfangen, aber ich mochte diese Einstellung so gegen alles sein.
Ja, aber als du dann mal
alles scheiße war.
Als du dann zu Hause warst und dein Vater dich auch wiedererkannt hat. Ich meine, wie sind denn deine Eltern damit umgegangen, dass du so furchterregend ausgesehen hast?
Die Zeit wohl irgendwie. Also sie fanden das schon schlimm, würde ich auch sagen.
Ja.
Schlimm. Aber ich meine, komm, ich war Teenager, ich war in der Pubertät und da musstest du dich abgrenzen. Und damals konnte man sich halt wahnsinnig gut mit Musik abgrenzen, wo du leiser machen musst. Als ich jetzt die ganze Zeit diese ganzen Clash-Alben gehört habe und Marga, also meine Frau, nach Hause kam, habe ich dann auch immer leiser gemacht und meinte, oh Gott, ist das furchtbar, hat sie mir gesagt. Ich sage, nee, das ist eigentlich total genial. Ja, ich weiß, dass es Leute gibt, die das so sehen.
Also hast du deine Eltern damals damit genervt, dass da immer Punk aus deinem Zimmer rausgrölte?
Ja, es lief viel, viel Punk, und es lief viel Rock. Ich, war nie so festgelegt. Auch das ist ein Problem für Punks. Ne? Dann ist wirklich straight Punk, dann bist du Punk und darfst nichts anderes. Ich habe ja sogar Jazz gehört. Also Das ging gar nicht so. Und ich komme aus Altona in Hamburg und da gab es den Spritzenplatz, oder den gibt es auch immer noch.
Ja.
Dann gibt es so einen Brunnen und da saßen die Punks immer. Und ich kannte halt die Jungs auch. Ich war keiner, der dann da so hing und um den Markt gebettet hat.
Ja, genau.
So weit ging das bei mir nie. Aber ich kannte die Leute da und hatte viel mit denen zu tun und auch so diese Hafenstraßenszene. Ich war da nie wirklich drin, aber ich hatte Zugang. Ich kannte ein paar von den Leuten und fand die auch irgendwie gut, weil die dann auch so, das waren auch so die Grünen, die sind dann da so draußen wachsen und so. So eine neue Zeit, so eine Aufbruchszeit. Ja. Und dafür habe ich mich irgendwie begeistert. Aber ich war nie radikal. Oder so. Aber ich fand auch die Mode lustig irgendwie von den
Punks. Ja, total.
Da waren diese Sicherheitsnadeln und diese Hosen und die Schuhe. Später, ich weiß nicht, Doc Martens sind ja eigentlich keine richtigen Punkschuhe, aber Die waren auch mal cool dann in dieser Zeit und so. Und ich konnte damit irgendwie was anfangen. Und ich weiß, dass The Clash immer die Sex Pistols fand ich gar nicht so gut, dass ich dann immer The Clash gehört und UK Subs, das ist auch.
Ja, so. Stimmt.
Kennst du die?
Ja, natürlich, vom Namen her, ja, klar.
Ach, komm.
Ja. UK Subs, ja, klar.
Ja, hatte ich auch auf meiner Lederjacke stehen. UK Subs, Punk Forever. Also, das Leben hat es dann anders gemeint. Nee, war toll. Ja.
Ja, eine unglaublich energieintensive Zeit. Ich glaube, wahrscheinlich haben sie es auch deshalb nicht so lange geschafft, sich so eben halt zu halten, ne? Weil das muss ja wahnsinnig viel Kraft gekostet haben.
Ja.
Und wahrscheinlich war es den Leuten dann auch irgendwann dann auch genug, weil es auch so intensiv war. Ne?
Es ist zu kraftraubend.
Ja.
Und dann natürlich haben die Drogen genommen ohne Ende. Dann haben sie natürlich unheimlich viel gesoffen. Und ich meine, wie lange kannst du so ein Leben so durchhalten?
Ja, das.
Also, und hier der Mick Jones, der hat ja später noch ganz viele Produktionen gemacht. Der ist Produzent, hat viele Sachen. Ich weiß nicht, ob der jetzt noch aktiv ist. Ich habe da nicht mehr weiter nachgeguckt. Aber und es gibt, weil ich früher, wie gesagt, Fan war, es gibt einen Film mit Tom Waits, wo Joe Strummer mitspielt.
Ach, ja.
Und dieser Film wird in diesem Buch kein einziges Mal erwähnt. Und den gibt es auch nie irgendwo. Der heißt Candy Mountain, dieser Film. Den gibt es nicht. Es gibt ihn nicht auf DVD, es gibt ihn nicht auf VHS, es gibt ihn in keiner Mediathek. Ich weiß aber, dass es den gibt. Ich habe ihn ja gesehen. Und Joe Strummer steht in dieser Szene an so einem Bass, an so einem Kontrabass und wird irgendwie angesprochen. Er sagt, lass mich in Ruhe, ich mache hier Kunst. Das fand ich so lustig. Der war total lustig auch irgendwie. Ja. Also das ist mein Tipp für heute. Heine Hardcore hat es wieder geschafft, mich wirklich zu unterhalten. Das offizielle Bandbuch heißt es auch.
Also klasse Layout, muss ich mal sagen.
Klasse Layout.
Ne? Gefällt mir total gut.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Und die Fotos da drin sind einfach toll. Man erfährt viel. Guck mal, hier ist auch so ein Foto, wo die auf so einer Demo
in
Notting Hill waren.
Da sind
Notting Hill 1976.
Ja, mit den ganzen Jamaikanern.
Ja, mit den Jamaikanern, genau.
Ja.
Ja. Ja. Ja, und ich finde es halt toll, dass eine Punkband sich so entwickelt hat, dass die so, die Sex Pistols, dieses Konzert damals im Marquee Club in London, war halt genau so, wie man es erwartet. Und The Clash haben schon sehr variiert später und tolle Sachen geschrieben.
Ja.
Die Sex Pistols haben This Is Not A Love, und das waren nicht mal die Sex Pistols. Nee, das war der doch alleine, Johnny Rotten.
Ja, genau. Ja.
Pill.
genau.
Ja.
Public Image Limited oder so ähnlich. Ne? Wie war noch, wofür stand
PIL? Ja, Public Image Limited,
ja genau.
Ja, die habe ich auch wieder rausgeholt, diese legendäre Sex Pistols Platte mit God Save the Queen. Und da hatte ich nicht so, ich habe das jetzt auch nochmal gehört, und da habe ich jetzt nicht so den Zugang mehr so wie zu The Clash. Ich mochte das auch, aber nie so richtig.
Ja.
Und ich weiß noch, wie ich damals beim Radio war. Ich war ja beim kleinen Radiosender in Hamburg. Wie ein Moderator, AC Klausen, der war später bei Radio 107.
Der ist jetzt
bei Radio Hamburg.
Ich glaube.
Ja, genau. Und der, ich weiß, dass der damals in den Sender kam und sagte, er hätte die Toten Hosen live gesehen. Und er sagt, ja, und ich sag euch eins, die spielen in ein paar Jahren in der Alstersporthalle. Und da haben wir den natürlich für verrückt gehalten. Das war Punk. Das war ja in der Anfangsphase total Punk.
Ja.
Da kannst du dir auch nicht vorstellen, dass solche Leute in der Reizung spielen in großen Stadien.
Ja, Wahnsinn.
Das ist schon Wahnsinn. Ja.
Und ich finde es auch wahnsinnig, Toten Hosen, ne? An Tagen wie diesen, ich finde ja die Geschichte zu dem Song so krass.
Ich auch, ja.
Wo ich mich dann frage, ey, weil jede Band schmeißt ja Songs weg. Mhm. Und da war nie jemand dabei, so, ne? Und da frage ich mich, ey, wie viele sensationelle Songs sind wohl verschwunden?
Ja, ja, stimmt.
Nur weil da niemand war, der gesagt hat, hey, das ist super, den müsst ihr aber rausbringen.
Ja. Ja.
Sonst hätten wir an Tagen wie diesen, wird es wahrscheinlich gar nicht geben.
Ja, stimmt.
Das ist echt unglaublich.
Ich glaube, das war's. Ach, du wolltest noch, ne? Du hattest noch eine gute Idee.
Was wir immer regelmäßig machen, also ich mache das jedenfalls häufig, ich schäsäme Sachen. Also,
ja, natürlich.
Und ich mache das total häufig. Und neulich war das wieder so, da saß ich im Auto und habe irgendeine Sendung gehört. Die spielten da so einen Song und da dachte ich, hey, da musst du ja wissen, wer ist das denn? Ne? Und habe im Auto das Handy rausgeholt.
Ja, oh Gott, ja. Man macht das, man soll das nicht, aber man macht das.
Und ich liebe ja die Shazam-App. Ne?
Das ist unglaublich, oder? Dass
ja,
das geht.
Ja, ich stand neulich auch wieder in so einem Laden, da lief im Hintergrund irgendein Track, irgendwas so Elektronisches, sowas so vor sich hin wabert. Und ich dachte so, oh ja, irgendwie war auch cool. Und habe dann so Shazam-App so gestartet und dann merkst du schon, wenn das immer so pulsiert und es passiert nichts, dann denkst du so, oha, das ist aber schwierig wohl heute. Und dann kam irgendwann so, oh, das ist nicht ganz so einfach. Wir suchen weiter.
Ja, das kenne ich auch. Genau, genau. Wir vertiefen die Suche oder so.
Ja, genau.
Ja, ja. Aber meistens schaffen sie es dann auch nicht.
Ja, und ich habe zuletzt Shazam, das war jetzt im Auto, und das ist eher so ein independent Gitarrensound, so ganz angenehm zu hören. Und das ist der Track von Starry Eyed, heißt der, von Roller Derby, heißt die Band. Habe ich auch nie gehört. Und die die kommen offenbar irgendwie aus Hamburg.
Ach so, ja. Okay. Okay.
Was hast du denn Shazam in letzter Zeit?
Wenn wir ehrlich sind, das letzte ist eine gewisse Lisa Leblanc, Pourquoi faire aujourd'hui, heißt es. Das habe ich, glaube ich, bei Deutschlandradio gehört. Wenn ich das jetzt so höre, denke ich, ja, so gut ist auch nichts.
Ja, das kenne ich, das Gefühl, ja.
Aber irgendwie fand ich die Stimme ganz gut und so. Und davor, und manchmal weiß man ja nicht, warum habe ich den Dutch Shazam, da habe ich jetzt meine ganze Punk-Credibility, die ich aufgebaut habe, werde ich jetzt zerstören. Gloria Gaynor, First Be a Woman. Und ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich glaube, das gibt es ja auch oft, dass man sich so wahnsinnig wird. Denkt, ey, wer ist denn das noch? Das kenne ich doch.
Ja,
oder
ja.
Die Sängerin zumindest. Den Song kenne ich nicht, aber die Sängerin. Und dann habe ich wahrscheinlich irgendwie gewettet oder so. Und da habe ich das geschazamt und das ist eine Nummer, die sind ja eigentlich alle wie I Am What I Am, die Gloria Gaynor Nummern. Und die halt auch eigentlich. Und dann habe ich, das muss ich jetzt aber auch dann nochmal sagen, weil ich auch was echt Gutes geschazamt habe, und das ist von den Black Pumas, Colors.
Sagt das mir auch gar nichts.
Ich habe vor 2 Jahren schon mal, gab es ein Album von denen, und das fand ich schon damals gut, habe die aber irgendwie vergessen. Und das lief in irgendeinem Film. Im Film gibt es ja auch oft, das ist ja auch eine gute Quelle.
Ja, ja,
ja. Ja, ich glaube, das war mal wieder... Unsere Ausgaben sind immer besonders lang, wenn wir Musikerbiografien machen.
Ja. Aber wir hatten ja auch zum Glück auch einen Roman dabei. Also falls es jetzt
genau.
für die meisten von euch dann doch zu speziell war, habt ihr aber hoffentlich viel jetzt über The Clash mitbekommen.
Ja, ja. Ist ein tolles Sammelsurium. Wie gesagt, so ein bisschen auskennen, das tut gut. Muss man nicht, aber es hilft so ein bisschen, sich zu orientieren.
Ja, auch das Phänomen zu verstehen.
Ja,
warum Punk irgendwie plötzlich so gewaltig die ganze Welt da durcheinander gebracht und aufgemischt hat.
Es ist fast so ein bisschen das Gegenteil von deinem Buch, weil das sehr so von innen heraus ist.
Ja.
Also die beschreiben ja nur, was sie erlebt haben. Die äußeren Ereignisse erfährst du aber eigentlich nur durch die Bilder. Und ach so, da waren die 79 da und da unterwegs.
Ja, zumal das spielt ja 78, 79 mein Buch so und da wird Punk gar nicht erwähnt.
Nee, die Wilder halt.
Ja, da gab es auch noch andere Sachen.
Ja, Frank Sinatra so wahrscheinlich. Danke fürs Zuhören.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Ja. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen heute mal wieder.
Ja, wir hatten Spaß, würde ich sagen.
Wir hatten vor allem Spaß beim Lesen und den habt ihr hoffentlich auch mit unseren Büchern von Jonathan Coe, Mr. Wilder und ich.
Und das offizielle Bandbuch von The Clash, von den Musikern selbst geschrieben, in Interviews. Also, bis zum nächsten Mal.
Macht es gut.